Herzlich willkommen zu TFS 2015 Versionsverwaltung mit Git. Mein Name ist Carsten Kempe, ich komme von der Komplement AG aus Nürnberg. Ich würde Sie gerne ein bisschen in die Vergangenheit entführen. Ja, so knapp 10 Jahre zurück, da hat eine neue Ära in Sachen Versionskontrolle stattgefunden. Zumindest kann man das, denke ich, so behaupten, wenn man zurück sich erinnert. Dort wurde der Team Foundation Server 2005 gelauncht und mit der Versionskontrolle des TFS 2005 sollte Visual Source Safe abgelöst werden. Sollte, sage ich deswegen, weil nicht überall ist diese Botschaft angekommen. Manche verwenden auch immer noch Visual Source Safe. Viele Kollegen von mir kriegen auch noch ein Leuchten in den Augen, wenn ich sage Visual Studio Team System, ist vielleicht auch noch dem einen oder anderen von Ihnen ein Begriff. Mittlerweile sind wir wieder Teil einer neuen Ära in Sachen Versionskontrollen. Der Team Foundation Server 2015 und auch Visual Studio Online, was ja mittlerweile schon fast untrennbar miteinander verbunden ist, haben 2 Versionskontrollen. Einmal die zentrale Versionsverwaltung, die Sie, denke ich, alle kennen, Team Foundation Version Control. Und jetzt mittlerweile auch schon fast seit knapp 2 Jahren, zumindest in Visual Studio Online, Git als verteilte Versionskontrolle. Und das eigentlich Coole an dieser neuen Ära ist, dass Sie es in der Hand haben. Sie können selbst entscheiden, welche Versionskontrolle für Sie, für Ihr Projekt, für Ihr Unternehmen die richtige Versionsverwaltung ist. Das heißt, Sie sind nicht mehr nur auf eine zentrale Versionsverwaltung gebunden. In der Vergangenheit, logischerweise, wurden viele neue Features von Visual Studio hauptsächlich für Team Foundation Version Control entwickelt und selbstverständlich auch auf vielen Konferenzen gezeigt. Ich möchte Ihnen heute mal diesen Git-Teil etwas näher vorstellen, sodass Sie am Ende aus dieser Session rausgehen können und wissen, ist Git vielleicht das neue oder bessere Team Foundation Version Control? Welche Features haben Sie in Visual Studio 2015 und auch in Visual Studio 2013 zur Verfügung? Was bringt mir das, wenn ich Git zusammen mit einer ALM-Plattform mit dem Team Foundation Server verwende? All das sind Fragen, wo ich versuche, Ihnen heute eine Antwort mitzugeben. Das ist meine Agenda. Sie sehen, relativ schlank. Was ich vorhabe, ist, ich werde Ihnen mal zeigen, was sind denn überhaupt die beiden unterschiedlichen unterschiedlichen Versionskontrollen, die TFS mitbringt, die auch gegenüberstellen und vielleicht auch ein paar Hinweise geben, wenn Sie vielleicht sich überlegen, eine dieser beiden Systeme zu verwenden, welches wäre denn das bessere in Anführungszeichen für Sie. Und am Ende, wenn wir da uns mal theoretisch damit beschäftigt haben, zeige ich Ihnen eigentlich nur noch Demos. Sprich, eine sehr einfache Demo mit einer Konsolenanwendung und dann letztendlich eine relativ komplexe Demo, wo wir auch wirklich die ALM-Plattform des TFS mit einbeziehen. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Ich denke, das hier soll so einen Röhrenbildschirm darstellen, mit diesem grieseligen Hintergrund. Wie ich noch kleiner war, habe ich mir immer vorgestellt, das sind schwarze und das sind weiße Ameisen. Und ich habe mich immer gefragt, welche dieser Ameisen wird denn am Ende den Kampf gewinnen? Ja, ist am Ende der Bildschirm schwarz oder weiß? Mir war aber auch klar, dass am Ende nur mit beiden Ameisen irgendwie ein Bild entsteht, nämlich irgendeine Art von Grauton. Und nur so habe ich die Möglichkeit, überhaupt zu fernsehen. Übertragen auf die ALM-Plattform könnte das zum Beispiel heißen, nur mit Git und mit Team Foundation Version Control habe ich ein ganzheitliches System, mit dem ich dann letztendlich in der Lage bin, das Beste für mich zu benutzen, beziehungsweise das Beste für mein Projekt oder das Beste für mein Unternehmen. Ich kann natürlich nicht pauschal sagen, welcher dieser Versionskontrollen jetzt für mich die bessere ist. Ist es Team Foundation Version Control oder Git? Ich kann aber zumindest ein paar Faktoren mal abfragen, wie zum Beispiel, arbeitet mein Team sehr stark verteilt? Oder sind die alle vielleicht in einem Gebäude, in einem Büro? Habe ich ein sehr großes Unternehmen, die alle Platz haben müssen, letztendlich Platz haben müssen in meiner Versionskontrolle? Ist mein Produkt, wie ist die Architektur? ist es modular aufgebaut oder habe ich vielleicht einen Monolithen, der aus einem großen Source-Baum besteht und ich gar nicht in der Lage bin, vielleicht einzelne Repositories daraus zu generieren. Und was man auch nicht unterschätzen darf, A, möchte mein Team, möchte meine Entwickler zum Beispiel Git überhaupt verwenden? Ja, ich habe jetzt 10 Jahre lang, 15 Jahre lang eine zentrale Versionsverwaltung verwendet, bin damit gut zurechtgekommen und jetzt sagt mir irgendjemand, hey, da gibt es was Neues, also neu in Anführungszeichen, das heißt Git, das verwenden wir jetzt. Das ist die Frage, können das meine Entwickler, wollen das meine Entwickler, arbeiten meine Entwickler mit so einem Anspruch, dass sie auch wirklich Qualitätsrichtlinien schon befolgen können. Mit Git ist es unheimlich wichtig, sich selbst Qualitätsrichtlinien zu setzen, um zu gucken, welcher Source-Code-Stand von meinem Rechner denn auch tatsächlich dann irgendwo verteilt wird. All das sind Faktoren, über die ich mir Gedanken machen muss, wenn ich mich für eine Versionskontrolle entscheide. Werfen wir nochmal einen Blick auf Team Foundation Version Control. Ja, ist eine zentrale Versionsverwaltung, wissen wir, bedeutet, mein Source Code liegt auf dem Server. Das heißt, wenn ich ihn verteilen will oder Zugriff haben möchte auf diesen Source Code, brauche ich ein Netzwerk. Das heißt, ich muss auschecken können, ich muss einchecken können und es alles geht nicht, ohne dass ich mich auf dem Server verbinde. Auch wenn ich meine Historie einsehen will, wer hat wann was gemacht, brauche ich mein Netzwerk zur Verfügung, um auf den Server zuzugreifen. Auch berücksichtigen muss man die Branching-Struktur. Mit der Team Foundation Version Control ist die Branching-Struktur, ja, manche sagen, ein bisschen unflexibel, weil ich natürlich die Branching-Struktur auf dem Server vorgebe. Ich sage, es hat auch Vorteile, wenn ich meine Branching-Struktur auf dem Server verwalte. Das heißt, ich kann als Unternehmen eine komplette Struktur, eine komplette Branching-Strategie vorgeben, an die ich mich halten kann oder vielleicht auch halten muss, hat den Vorteil, dass sich Entwickler auch vielleicht damit einfacher zurechtfinden. Im Gegensatz dazu, Git als verteilte Versionskontrolle, das heißt, ich habe immer alles lokal bei mir. Prinzipiell jede Änderung, die ich mache, passiert lokal auf meinem Entwicklerrechner, auch wenn ich es in die Versionskontrolle einbringe. Also ein Commit durchführe, heißt das, der ist erstmal nur lokal. So lange, bis ich mich wirklich entscheide, das mit anderen Entwicklern zu teilen. Und das, selbst dafür brauche ich nicht unbedingt ein Remote Repository. Ich kann das auch einfach über einige Protokolle direkt mit meinen anderen Kollegen teilen. Ich könnte auch, wenn das Repository klein genug ist, ich könnte es einfach zippen und per E-Mail schicken. Rein theoretisch. Kollege holt sich das dann aus der E-Mail raus. Er hat zugegebenermaßen, E-Mail ist vielleicht jetzt nicht so die beste Form der Kollaboration, aber als Beispiel dient es ganz gut. Ich könnte dieses ZIP-File nehmen, entpacken und habe das komplette Repository wieder bei mir lokal, samt der kompletten Historie und kann einfach weiterarbeiten, kann alles einsehen. Das hat auch seine Vorteile. Ein weiterer Vorteil von Git ist zumindest, das ist das Feature, wo viele Git-Verwender sagen, das ist das Nonplusultra, das sie auch nie mehr vermissen möchten und das ist auch so, wenn man sich mit Git-Verwendern unterhält, so das Hauptkriterium, dass sie sagen, im Vergleich zum TFS ist das einfach, das ist Bombe. Nämlich, wenn ich Repositories anlege, beziehungsweise wenn ich lokal branchen kann. Das heißt, ich habe jederzeit die Möglichkeit, neue Features einfach mal in einem eigenen Branch zu vertesten, zu entwickeln. Wenn mir das nicht taugt, dann schmeiße ich einfach den kompletten Branch weg. Machen Sie das mal mit Team Foundation Version Control. Ja? Da wird Ihnen wahrscheinlich Ihr TFS-Admin den Vogel zeigen, weil geht nicht so einfach. Mit Git geht es sehr, sehr, sehr einfach. Das heißt, einfaches Branchen und einfaches Mergen. Hier auch nochmal ein Vergleich. Zugegeben, ein relativ einfacher, auf das Notwendigste runtergebrochen, zwischen Team Foundation Version Control und Git. Ist es eine gute Zusammenfassung von dem letztendlich, was ich schon gesagt habe, bis auf vielleicht, wenn man sich mal diese, in Anführungszeichen, Speicherproblematik mal nochmal vor Augen ruft. Ja, mit Team Foundation Version Control gibt es sowas wie ein Speicherproblem eigentlich kaum, außer mein Server hätte zu wenig Speicherplatz. aber im Normalfall passiert es nicht. Und als Entwickler kann ich mir auch immer nur den Versionsteil holen aus der Versionskontrolle und auf meine Festplatte mappen, die ich brauche. Das heißt, da habe ich eigentlich auch nicht so das Problem. Und ausgetauscht werden sowieso nur immer Diffs. Bei Git sieht das Ganze vielleicht ein bisschen problematischer aus, weil ich ja doch als Entwickler zumindest einmal das komplette Repository klonen muss. Ja, ich hole alles bei mir lokal auf die Festplatte. Könnte vielleicht ein Platzproblem sein. Und es hat vielleicht auch Performance-Probleme, wenn ich große Dateien zwischen den Remote Repository, jetzt im TFS gesprochen, austauschen will bzw. sharen will. Ich finde persönlich auch, die Lernkurve, Team Foundation Version Control einzusetzen, ist relativ flach. Also ich kriege Sachen vorgegeben, wie das Branching, ich kriege vorgegeben, mach dir ein Mapping. Wenn du dieses Mapping hast, kannst du einfach losentwickeln. Und wenn du das hast, dann kannst du das einfach in den Branch, den du dir gezogen hast, kannst du es einfach wieder einstellen. Das ist relativ simpel. Mit Git finde ich die Kurve, das Git zu erlernen, ist schon ein bisschen schwieriger, weil der Workflow viel, viel flexibler ist, viel, viel einfacher ist. Und da ich auch aus der zentralen Versionskontrollwelt komme, in Anführungszeichen, war es für mich besonders schwierig, mich an diese Git-Workflows zu gewöhnen, weil sie einfach wesentlich anders sind. Ich habe niemanden, der mir sagt, wie ich jetzt hier meine Branching-Struktur aufbaut. Ich habe vielleicht jemanden, der mir sagt, ich habe hier einen Master und wenn du deine Arbeit erledigt hast, dann hätte ich gerne, dass du das in den Master pusht, beziehungsweise dass du über bestimmte Mechanismen deinen Quellcode zur Verfügung stellst, damit wir ihn für dich da reinmergen. Aber wie du da hinkommst, lieber Entwickler, das überlasse ich dir. Also ich finde es ein bisschen schwerer, sich an diese Art des Arbeitens zu gewöhnen. Wenn man es dann mal hat, denke ich, kann man mit allen Vorteilen von Git prima, prima umgehen. Git und Team Foundation Version Control aus Sicht des TFS. Was bedeutet das für uns, was bedeutet das für Sie? Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht den einen oder anderen schon irgendwie beunruhigt hat oder auch die Frage in den Raum gestellt hat, als bekannt wurde, dass viele Teile von Microsoft, auch von der, von den DevTools, auf Visual Studio Online gegangen sind und viele Teile dieser Teams auch auf einmal Git verwendet haben. Es war ja auch letztes Jahr auf den AlmDays ein großes Thema, als Sam Guggenheimer und auch andere Sprecher diesen Weg zur Cloud Cadence beschrieben haben. Da war immer von Visual Studio Online die Rede und von Git. Aber was bedeutet es jetzt für Sie, wenn Sie Team Foundation Version Control verwenden? Heißt es, auf einmal machen Sie sich ein Git Repository und schauen Sie, dass Sie Ihren Source Code von Team Foundation Control auf Git bringen? Oder gibt es in Zukunft keine guten Features mehr für Team Foundation Version Control oder nur für Git? Das sind alles Fragen, die ich mir gestellt habe und damit war ich auch nicht alleine. Viele meiner Kunden haben mir diese Fragen gestellt und auch andere MVP-Kollegen haben mir diese Frage gestellt. Beziehungsweise wir sind dann sogar auch mal hingegangen und haben die Produktgruppe diese Frage gestellt und wir hatten sogar relativ kürzlich, nämlich vor 3-4 Wochen mit Matthew Mitrick, das ist einer der Program Manager für die Versionskontrolle, hatten wir dazu ein Telefonat, ein einstündiges und haben ihm genau die Frage gestellt, ja Matthew, was ist jetzt? Gibt es jetzt noch Team Foundation Version Control in der Zukunft oder macht ihr nur noch alles mit Git? Die gute Nachricht ist, beides hat seine Berechtigung und beides wird auch in Zukunft parallel laufen. Also es wird nicht abgeschafft, Team Foundation Version Control, nur weil viele Teile von Microsoft mit Git arbeiten. Das ist die Botschaft für Sie, wenn Sie Team Foundation Version Control verwenden und damit glücklich sind, bleiben Sie dabei. Sie müssen es nicht jetzt auf einmal umstellen. Die andere Botschaft, die Matthew Mitrick noch mitgegeben hat, ist, der Fokus der Entwicklung liegt auf Git. Das heißt, viele neue Features werden erstmal für Git-Versionskontrolle entwickelt, bevor sie dann später für TFVC nachimplementiert werden. Prominentes Beispiel, ich glaube, der Chris hat es heute in seiner Session zu TFS 2015 schon erwähnt, ist CodeSearch. CodeSearch derzeit ja als Vorab-Preview auf Visual Studio Online verwendbar, gibt es erstmal nur für Git. Ja, und es gibt auch noch keinen konkreten Zeitplan, wann es das für TFVC geben wird. Klar, irgendwann TFS 2015 wird es drin sein, aber wann genau weiß man noch nicht, weil erstmal die ganzen Tests auf Git gemacht werden. Das heißt, darauf müssen wir uns ein bisschen einstellen. Mit Git kriege ich vielleicht vorher neue Features, als es mit Team Foundation Version Control der Fall ist. Hat aber auch für alle Git-Anwender den Vorteil, Microsoft versucht auch, die Git-Features so weit voranzubringen, dass der Komfort, den ich jetzt schon habe mit TFVC in Visual Studio, ungefähr sich wieder auf einen Level einpendelt, weil, wenn man ehrlich ist, viele Features, viele Komfort-Features gibt es vorerst nur mit TFVC. So viel zur Theorie. Schauen wir uns mal ein einfaches Szenario an, das ich gleich vorhabe, Ihnen zu demonstrieren. Ich bin auch oft gefragt worden, ja, Git ist ja schön und gut, aber wenn das Microsoft in den Team Foundation Server einbaut, ist doch das sicherlich ein Microsoft Git. Also irgendwas, was Microsoft noch angepasst hat. Nein, ist es nicht. Es ist wirklich das native Git. Dort werden die Interfaces verwendet, die von Git zur Verfügung gestellt werden. Fakt ist, Microsoft arbeitet sehr stark mit den Git-Entwicklern, um da auch eine Integration hinzukriegen. Das möchte ich einfach mal demonstrieren, indem ich kein Visual Studio verwende, sondern eine Git-Konsole und sage, ich hole mir einfach mal ein Repository aus Visual Studio Online, verändere ein Stück Quellcode, diesmal auch nicht in Visual Studio, und pushe das einfach wieder hoch. Also sehr, sehr einfache Demonstration, sehr, sehr einfaches Szenario. Das zweite Szenario ist größer, dauert auch ein bisschen länger. Und zwar möchte ich Ihnen so ein bisschen demonstrieren, was eigentlich der Vorteil ist, wenn ich Git verwende in Kombination mit TFS als ALM-Plattform. Ja, Sie wissen es sicherlich alle, ich habe Backlog-Management. Das heißt, wir werden ein einziges PBI anlegen und einen Task, den ich dann später verwende. Nämlich dann, wenn ich irgendwas in meinem Develop-Prozess habe, nämlich in Visual Studio irgendwas verändere und meinen Commit einbringen möchte, zusammen oder verknüpft mit einem Task. Da brauche ich dann diesen Task, den ich da angelegt habe. Werde dann auch demonstrieren, wie man so einen Review-Prozess durchführen kann mit Visual Studio in Kombination mit dem Web-Frontend. Und ja, letztendlich wird es auch darum gehen, Ihnen ein bisschen zu zeigen, kann man denn genauso Continuous Integration mit Git machen oder mit den Möglichkeiten, die mir der Team Foundation Server bietet, habe ich, welche Enterprise-Features habe ich Richtung Rechteverwaltung. Das ist so das größere Demo, das Sie dann noch erwartet. Und ich würde sagen, ja, schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Ich habe ja schon mal ein Teamprojekt vorbereitet, AlmDS 15. Und hier im Bereich Code befindet sich mein Repository. Ich denke, soweit ist es auch bekannt, das hat der Chris auch vorhin schon gezeigt. Ich kann hier zwischen den verschiedenen Repositories, die ich zu diesem Teamprojekt angelegt habe, hin und her schalten und sehe dann den entsprechenden Quellcode darin. Es gibt hier auch den entsprechenden Managing-Bereich in meinem administrativen Bereich des TFS. Das heißt, hier hätte ich die Möglichkeit, neue Repositories hinzuzufügen und kann dann letztendlich zwischen diesen Repositories hin und her switchen. Ich habe hier schon ein Repository, hat auch schon ein bisschen Source-Code drin. Wie komme ich jetzt an dieses Repository ran? Und zwar gibt es hier einen Knopf Clone, an dem ich an die URL, letztendlich an die TFS-URL des Repositories gelange, die ich dann kopieren kann und so ein Klon von diesem Repository erstellen kann. Anhand der URL sehen Sie auch schon, wenn Sie irgendwo anders ein Repository, ein Git-Repository haben, dann können Sie das auf genau die gleiche Art und Weise mit dem TFS in Verbindung bringen. Sie brauchen letztendlich nur diese URL. Kann auch auf GitHub liegen, das heißt mit der Konsole sowieso, aber ich kann auch ein GitHub-Repository mir holen und dann letztendlich bei mir zusätzlich noch im TFS einspeisen und dann eine Synchronisierung zwischen diesen beiden Repositories herstellen. So, ich habe mir jetzt mal diesen String gemerkt, jetzt gehe ich mal hier in meinen PowerShell und sage hier git clone diesen String und sagt, das soll er mir in dieses Verzeichnis ALM-Demo klonen. So, was jetzt passiert ist, ich mache das mal ein bisschen größer. Er versucht, dieses Repository abzugreifen und da das im TFS natürlich irgendwo geschützt ist, brauche ich meine Credentials, um dieses Repository abzufragen. Ja, es hat funktioniert, das sehen wir daran, dass ich hier diese schöne Grafik bekomme. Das heißt, er versucht jetzt hier die Objekte aus dem Repository downzuladen. Ich hoffe, die Internetleitung ist einigermaßen gut. So viele Daten sind da eigentlich nicht drin. Ja, hat er jetzt auch fertig. Und wenn wir jetzt auf also hier müssen wir ein wo habe ich es reingeklont? CWS. Eigentlich brauche ich hier in allem Demo. Bitte? Ah, ja, jetzt habe ich es. Days. Da ist es drin, genau. Da gehen wir jetzt auch rein. Not a Git Repository, was habe ich? I'm Demo. Git. Jetzt sehen wir auch, dass wir drinnen sind. Mein PostGIT-Client zeigt mir jetzt auch hier an, wir befinden uns auf dem Master. So, jetzt schauen wir, was wir hier haben. Wir haben hier schon ein paar Demo-Clients. Ich werde jetzt hier einen weiteren Demo-Client hinzunehmen. Ich hoffe, jetzt finde ich das Verzeichnis schneller. Das lege ich jetzt hier rein, dieses Verzeichnis. Das heißt nichts anderes, ich habe von irgendwoher ein neues Projekt angelegt und jetzt möchte ich hier über mein Notepad, Moment, ich muss erst in das Verzeichnis wechseln. Das war der Demo-Client 3. So, jetzt sehen wir auch hier schon, wird registriert, hier sind neue Dateien vorhanden. Also neben diesem Master sind rote Zahlen, falls Sie es nicht lesen können, die mir angeben, dass Änderungen drin sind. Und über Start Notepad plus kann ich diese Program.cs einfach mal aufrufen und kann jetzt hier, nein, ich möchte nichts updaten, kann jetzt hier dieses Stück Source Code einfach mal ja, mit Hallo ALM Days ausstatten. Das Ganze speichere ich und schließe es wieder. Und wenn ich jetzt hier ein Git Status abfrage, dann kann man das leider immer noch sehr, sehr schlecht lesen. Aber er hat jetzt letztendlich eine Änderung gefunden. Über die normalen Git-Mechanismen, hier über Git Add, kann ich das, diese Änderungen dann in den sogenannten Staged Mode übergeben. Und dann über Git Commit kann ich hier noch eine Nachricht eingeben und sage hier Demo Client 3 hinzufügen. Also Sie sehen, das ist jetzt hier nichts highly sophisticated, sondern über Git Push Origin Master kann ich das Ganze wieder auf mein Remote Repository bringen, muss mich aber vorher logischerweise nochmal authentifizieren. Dann wird es hochgeladen und befindet sich jetzt auf meinem Remote Repository. Und das kann ich hier auf der Webseite des Team Foundation Servers auch überprüfen, indem ich hier einmal einen Refresh durchführe. Denn nur hier kann ich letztendlich tatsächlich einsehen, was auf meinem Server im Repository liegt. Jetzt habe ich hier schon Kabelverbindung und es geht trotzdem noch relativ langsam. Ich denke, Sie glauben mir jetzt, dass dieser Ordner jetzt hier hochgeladen worden ist. Ja, okay, jetzt hat es auch hier funktioniert. Ist nämlich hier eine Minute vorbei, befindet sich hier dieser Demo-Client und in der History habe ich auch letztendlich hier diesen Commit-Befehl. Also, es geht auch von einer ganz herkömmlichen Git-Konsole. Ich brauche kein Visual Studio. Ich hoffe, Sie glauben mir, dass es natives Git ist. So, jetzt haben wir In der zweiten Demo habe ich gesagt, ich möchte das Ganze mit ALM-Komponenten verknüpfen. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz hier in diesen Work-Bereich von Visual Studio oder von Visual Studio Online. Ja, das mit ganz kurz habe ich jetzt wieder beschönigt. Ganz kurz dauert leider etwas länger. Ah, da denkt man sich so eine schöne Demo aus und dann wird man von der Infrastruktur ausgebremst. Ich kann ja schon mal weitermachen und dann später diesen Task anlegen. Passiert manchmal auch im echten Leben, dass ich erstmal entwickle und dann später den Task dazu erzeuge. Ich gehe jetzt mal hier in mein Visual Studio und wir haben hier auf der Seite einen Team Explorer. Den kennen Sie alle. Mit dem Team Explorer stelle ich die Verbindung mit dem Team Foundation Server her. Der Team Explorer unterscheidet sich, je nachdem, welche Versionskontrolle Sie denn angelegt haben. Haben Sie Git? Sieht der so aus. Da bekommen Sie andere Balken angezeigt, als wenn Sie Team Foundation Version Control verwenden. In Team Foundation Version Control hätten Sie hier irgendwo noch einen Pending Changes Bereich. Den haben wir hier in Git nicht. Ich öffne jetzt mal dieses Demo-Projekt, das ich gerade eben angelegt habe. Und Sie sehen, ich habe das ja nicht in Visual Studio angelegt, sondern ich habe mir das einfach so über meine Konsole reingezogen. Und genau dieses Projekt öffne ich mal. Und da das ja ein lokales Repository ist, erkennt jetzt auch Visual Studio, dass es sich um ein Git-Projekt handelt, also um ein Git-Repository, und stellt mir jetzt die entsprechenden Git-Funktionalitäten zur Verfügung. Was wir nicht brauchen bei Git-Projekten ist dieser Source Control Explorer. Den kann ich jetzt auch weg xen, weil den brauche ich nicht bei der Versionskontrolle Git, sondern den brauche ich lediglich bei TFVC. So, jetzt haben wir hier den Solution Explorer und wir sehen jetzt hier, ganz normal habe ich hier dieses Programm, könnte jetzt hier wieder eine Änderung vornehmen, kann das Ganze speichern und wir sehen hier ebenfalls, Visual Studio zeigt mir an, dass es sich in diesem File oder dass es in diesem File eine Änderung gibt. Das heißt, auch hier funktionieren die Indikatoren. Wenn ich jetzt diese Änderung übernehmen will, gibt es dafür diesen speziellen Changes-Bereich, wo mir für das gesamte Git-Repository die Änderungen angezeigt werden. Wir haben hier unten diese Included Changes, also alle Änderungen, die ein Commit beinhalten soll, wenn ich mich entscheide, dieses Stück Code in die Versionskontrolle zu übernehmen. Ich kann auch jederzeit hier einzelne Pfade mit einem Exclude ausschließen. Das ist, denke ich, auch eine Funktion, die kennen Sie alle aus TFVC. Ich kann Verzeichnisse einfach ausnehmen, die werden nicht mit eingecheckt. Genauso funktioniert es hier auch. Und ich habe dann hier eben diesen Bereich, wo mir das hier angezeigt wird, anhand dieser Klammer, drei Ordner, drei Files werden nicht mit übernommen. Hier oben habe ich noch die Möglichkeit, verknüpfte oder Work-Items zu verknüpfen. Und damit kommen wir jetzt auf diesen Faktor ALM. Ich versuche ja in ALM möglichst transparent und nachhaltig verschiedene Bereiche aus meiner Plattform zu verknüpfen, damit ich über Auditing-Funktionalitäten verfüge, damit ich nachvollziehen kann, welche Version mit welchem Stück Source-Code, mit welchem Task zu welchem PBI gehören. Ja, und letztendlich dann im Allgemeinen sagen kann, mein Feature, das ich umsetzen will, ist irgendwie in einem Bild schon erstellt worden. Das kann ich jetzt machen, indem ich entweder eine ID von einem Work-Item weiß, dann kann ich die ja eingeben, oder ich habe mir vorher bestimmte Abfragen definiert, Abfragen für Work-Items. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Abfrage definiert für meine Tasks. Ja, zum Glück habe ich jetzt hier schon ein paar Tasks. Sie haben vorhin, wollte ich ja einen neuen anlegen. Das heißt, wir stellen uns jetzt einfach vor, es handelt sich hier um einen Task, den ich vorhin angelegt hätte. Ich kann jetzt hier über einen ganz einfachen Drag-and-Drop-Mechanismus diese Verknüpfung herstellen. So, Sie können sich vielleicht erinnern, in der ganz, ganz ersten Version von Git im TFS ging diese Art von Verknüpfung noch nicht. Da mussten Sie hier oben in dem Commit-Kommentar ein Raute und die ID angeben, dann hat das zwar auch funktioniert, diese Verknüpfung von Work-Item zur Versionskontrolle, aber es hat immer, ja, es war ein bisschen hakelig und sie mussten sich vorher irgendwie dieses Work-Item hersuchen, mussten die ID dafür rauslegen und mussten sie sich dann irgendwo aufschreiben, merken und so weiter. Also es war lang nicht so schön. So, und jetzt sagen wir hier, gib mir einen Kommentar an, damit ich auch weiß, was ich committed habe. Hinzufügen. So, und jetzt haben wir hier einen Knopf, der heißt Commit. Recht unspektakulär, damit checke ich dieses Source Code oder damit committe ich dieses Stück Source Code bei mir lokal ein. Der Knopf kann aber mehr. Wenn ich den aufklappe, bekomme ich zwei weitere Funktionalitäten, nämlich ein Commit and Push und ein Commit and Sync. Dieses Commit and Push ist relativ einfach erklärt. Bei mir lokal committen, an das Remote Repository pushen. Commit and Sync ist was, was es, glaube ich, nicht wirklich in der Git-Welt gibt. Dieses Sync ist was, was sich Microsoft hat einfallen lassen, um ja vielleicht ein bisschen mehr Komfort in die Sache reinzukriegen. Weil was bei Sync passiert, ist ein Pull. Ich hole mir Änderungen vom Server. Es wird versucht, automatisch zu mergen mit dem, was ich lokal habe. Und wenn das funktioniert hat, wird automatisch ein Push gemacht. Also Sie sehen, das sind eigentlich letztendlich drei Funktionen im einen, die ich über dieses Commit und Sync erreichen kann. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob das für ihn die richtige Art und Weise ist, zu arbeiten, weil sie nehmen sich so erstmal vielleicht auch ein gewisses Code-Kriterium weg, dass sie erstmal den Code bei sich committen und dann vielleicht noch ein paar Tests durchführen, ob sie das auch wirklich pushen wollen. Deswegen, führe jetzt hier nochmal ein normales Commit durch, nicht nur deswegen, weil ich es nicht sofort gepusht haben will, sondern auch, weil ich Ihnen dann noch einen zweiten Bereich zeigen möchte, nämlich dieses Unsync Commit. Dort komme ich hin, wenn ich Änderungen schon bei mir lokal habe, aber sie noch nicht veröffentlicht habe. Dann brauche ich diesen Unsync Commit Bereich. Den hätte ich jetzt übersprungen, wenn ich einfach gesagt hätte Commit and Sync. Was Sie jetzt hier sehen, sind zwei Bereiche. Einmal Outgoing Commits, das erklärt sich relativ einfach. Alle Commits, die ich gemacht habe bei mir lokal, stehen hier drin und warten, dass sie veröffentlicht werden. Und ich habe noch den Bereich Incoming Commits. Das heißt, während Sie lokal an Ihren beschäftigt sind, irgendwas zu entwickeln, könnte ja auch in der Zwischenzeit sich das Remote Repository auf Visual Studio Online oder auf Ihrem TFS-Server geändert haben. Das heißt, Sie bekommen hier die Möglichkeit, einmal über ein Fetch sich den letzten Stand aus dem Repository zu holen, und das wird Ihnen dann hier angezeigt. Hier steht dann, wie viele Commits in der Zwischenzeit eingecheckt worden sind, und Sie können sich genauso wie hier über die rechte Maustaste und View Commit Details ansehen, was denn geändert wurde auf Ihren Remote. Das heißt, das hat den Vorteil, wenn Sie diesen Zwischensit haben, Sie können erstmal überprüfen, ob Sie das überhaupt bei sich erstmal reinmergen wollen, also ob Sie diese Funktionalität brauchen oder nicht. Mit einem Pull wird alles vom Server geholt und direkt versucht, mit Ihrem Quellcode zusammen zu mergen. Das heißt, diese Möglichkeit, erstmal in die Details reinzuschauen, die haben Sie dann nicht. Das heißt, wenn wir jetzt einmal ein Fetch ausprobieren, sehen Sie hier Fetching Remote Commits, waren keine da, passt alles. Jetzt kann ich hier entweder diesen Sync-Knopf drücken oder ich sage hier unten Push. Damit habe ich das jetzt in mein Remote Repository übergeben. Dort möchte ich nochmal reinschauen. Naja, in der Zwischenzeit hat sich auch hier mein Backlog geladen, aber das will ich jetzt gar nicht mehr haben. Schauen wir nochmal hierhin, nämlich in diesen Bereich Code und Commits. Das heißt, hier befinden sich alle Änderungen, die ich eingecheckt habe, historisch gesehen, auch in der entsprechenden Reihenfolge. Und wichtig ist, das ist die Reihenfolge, wie Sie das lokal committed haben und nicht, wie Sie es gepusht haben. Das heißt, hier steht tatsächlich drin, wann Sie das in die Versionskontrolle eingebracht haben, bei sich lokal in Ihrem Repository. Das heißt, wenn Sie verschiedene Repositories haben und diesen Commit irgendwann auf Ihren Master mergen müssen, können Sie sich manchmal vielleicht wundern, dass da irgendwie nicht das aktuelle Datum drinsteht, sondern vielleicht ein paar Minuten vorher von Ihrem Commit. Was sehen wir jetzt hier noch? Wir sehen hier, das hier. Und das sehen wir nicht überall, sondern das sehen wir jetzt nur an diesem Commit. Der Commit davor, können Sie sich erinnern, den habe ich über die Konsole reingebracht. Und diesen Commit gerade über Visual Studio. Und was habe ich in Visual Studio noch gemacht? Ich habe ein Work-Item dazugefügt. Und genau das wird mir hier zugegebenermaßen im Moment noch etwas unspektakulär. Aber es wird mir zumindest angezeigt, dass es hier eine Relation zu einem Work-Item gibt, nämlich mit dem Work-Item mit der ID so und so. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass ich dann hier gleich von diesem Work-Item abspringen kann. Geht aber noch nicht. Ich muss erst in den Detailbereich dieses Commits reingehen. Detailbereich ist deswegen, weil zum einen hier steht, welche Files in Ihrem Commit stehen und hier tatsächlich auch Source Code hinterlegt ist, den Sie sich anschauen können. Und hier oben steht dann Associated Work Item und Sie können hier abspringen auf Ihr Work Item, das damit verbunden ist. Ja, das heißt, Sie bekommen hier auch nachträglich nochmal die Information, was habe ich denn eigentlich umsetzen wollen? Das ist gerade, wenn Sie einen Work, einen Code Review vielleicht machen wollen, ist es sinnvoll, wenn da ein Work Item dran ist, dass ein Dritter, der jetzt nicht unmittelbar damit beteiligt ist, sich erstmal eine Information holen kann, was soll der Source Code überhaupt machen? Was ich hier noch machen kann, ist, diese Funktionalität direkt hier im Code zu kommentieren. Ja, und habe hier dann auch die Möglichkeit, direkt hier aus dieser Maske vielleicht einen neuen Bug zu erstellen, weil mir der Code nicht gefällt oder was auch immer. Das ist auch eine Funktionalität, die dann letztendlich in den ALM-Bereich gehört. Geht auch mit Team Foundation Version Control, also ist jetzt keine Git-spezifischer, das geht in beiden Welten. Was ich noch ganz kurz zeigen möchte, ist hier oben dieser Bereich, wo Sie, wenn Sie in einem großen Team arbeiten und vielleicht auch gefilterte Informationen brauchen, bekommen Sie standardmäßig erstmal alle Commits angezeigt, also die von Ihrem kompletten Team. Wenn Sie aber nach einem bestimmten suchen, wie zum Beispiel Ihrem eigenen, können Sie umschalten auf My Commits, sehen Sie nur Ihre. Und über die Advanced-Suche können Sie auch noch bestimmte andere Kriterien, wie zum Beispiel Zeiträume oder sowas, eingeben. So, was mache ich, wenn ich mehrere Features gleichzeitig entwickeln will? Ganz einfach, ich erstelle mir einen Branch. Ja? Und wie das funktioniert, schauen wir uns mal hier wieder in Visual Studio an. Es gibt ja hier diesen speziellen Bereich dafür, Branches. Das ist zum Beispiel jetzt typisch Git, so einen Branches-Bereich, den gibt es im TFVC gar nicht, weil das würde ich im Source Control Explorer machen, rechtsklick, branchen, fertig. Mit Git funktioniert es ein bisschen anders. Da habe ich hier eine Übersicht über die verschiedenen Branches. Ich habe jetzt hier nur meinen Master Branch und es wird hier unterschieden zwischen Published Branches und Unpublished Branches. Also die Bereiche oder die Branches, die ich veröffentlicht habe, damit in Visual Studio Web Access zu finden sind, sprich für andere Entwickler auch zugänglich. Und die Unpublished Branches, die nur bei mir lokal zu finden sind. Und ich möchte jetzt hier diesen Master Branch abzweigen davon und mir einen eigenen Branch erstellen. Das habe ich gemacht, indem ich hier rechte Maustaste, neuer Branch gegangen bin. Und jetzt bin ich hier in der Lage, einen Zweig davon zu erzeugen. Ich kann hier noch sagen, möchte ich es von meinem lokalen Branch, möchte ich es vom Origin Head oder vom Origin Master abzweigen. Create Branch bedeutet, jetzt wird mir hier dieser Branch bei mir nur lokal, wichtig, nicht wundern, wenn Sie hier den Branch anlegen, wird er nicht im Web Access angezeigt, der wird nur hier bei Ihnen erstmal lokal angezeigt. So, und jetzt sehen wir hier die Änderung, die ich gerade gemacht habe und jetzt werde ich mal hier ein Sample mit einbinden, das heißt, ich nehme hier ein Stück Code, das ich schon geschrieben habe, sage hier REST Sample. Ah, ja, Logo. Das ist auch, hat sich auch nicht geändert, die Verwendung von Visual Studio. Das geht unabhängig, man muss es nur richtig machen. So, jetzt habe ich quasi hier wieder ein Stück Code eingebracht. Wen interessiert, was dieses Sample bedeutet, der kann gerne morgen in meine Session, die ich zusammen mit der Uli Stirnweiß habe, morgen früh um 9, glaube ich, ist die. Da geht es über die Integrationsmöglichkeiten in Visual Studio. Da wird es über die REST-API gehen. Das ist so ein Beispiel dafür. Spielt hier aber keine Rolle, hat mir nur dazu gedient, die Brücke zu schlagen, wie kann ich denn branchen und wie kann ich meine Branches wieder vereinheitlichen. Kurzer Werbeblock zu Ende. So, was kann ich jetzt machen mit diesem Branch, der jetzt erstmal nur bei mir lokal ist? Ich habe einmal die Möglichkeit hier zu sagen Publish Branch, damit wird er veröffentlicht, jeder kann sich dieses Stück Source Code sehen. Ich kann sagen Merge, damit wird direkt bei mir lokal der Feature Branch in meinen lokalen Master Branch gemerged. Bin ich auch fein damit, kann ich dann letztendlich das genauso wieder pushen und der lokale Branch war nur für mich zum Ausprobieren gedacht. Und ich kann mir die Historie anschauen. So, was ich jetzt nicht machen möchte, ist, das sozusagen zu mergen, sondern ich möchte eintauchen in den sogenannten Pull-Request-Zyklus, nämlich Ihnen einen Code-Review-Prozess zeigen, wie ich das integrieren kann. Dafür nehme ich diesen Branch und veröffentliche den über Publish Branch. Sie sehen, der wandert auch jetzt hier hoch in diesen Bereich. Und wenn ich jetzt in Visual Studio Online wechsle, gibt es hier ebenfalls einen Bereich Branches. Hat der Chris Ihnen auch schon gezeigt. So, was ich jetzt vergessen habe, ist, ich war meiner Zeit voraus, ich habe natürlich die Änderungen, die ich gemacht habe, noch gar nicht committed. Das heißt, das erledige ich noch schnell. Die sind jetzt hier irgendwo unter Changes, genau da hängen die hier noch drin und da kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte dieses Sample hinzufügen. So, und jetzt sind wir mal ein bisschen quick und dirty und sagen Commit and Sync. Ja, ich möchte das speichern. Dann sehen Sie, dass auch diese Art von Arbeiten funktioniert, letztendlich Committen und Syncen in einem Schritt. Successfully synchronized incoming and outgoing commits, das heißt, er hat alles erfolgreich zusammengemerged und in mein Visual Studio Web Access bzw. in mein TFS Repository gepusht. So, jetzt mache ich hier mal ein Refresh. Kennt jemand den Jeopardy-Jingle? Dum, 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 dum. Ja, da sind wir. Das ist auch schon was Chris und Neno heute schon gezeigt haben. Wenn ich Branches, diese Branch-Funktion verwende oder diese Ansicht, dann werden wir dort auch die Unterschiede gleich über solche Indikatoren angezeigt. Das heißt, was ich jetzt hier sehen kann, ist, mein REST-Sample-Branch ist eine Änderung meinem Master voraus. Das heißt, ich muss irgendwie von diesem REST-Sample in meinen Master hochmergen, damit ich wieder auf einer Linie bin. Ich kann genauso, wenn ich wissen möchte, wie denn die konkreten Unterschiede sind, kann ich einen Compare zwischen diesen zwei Zweigen auch durchführen. Und ich bekomme hier erstmal angezeigt, was sind die unterschiedlichen Commits. Kann aber auch hier auf diesen Compare-Bereich gehen und sehe, welche Dateien haben sich denn geändert und sehe dann hier nochmal den Detailbereich dazu. Hier oben, neben dem Branches-Bereich, befindet sich dieser Bereich Pull-Requests. Und da wird es jetzt dann interessant, weil da kann ich dann wirklich so ein bisschen Qualitätssicherung betreiben und auch von Feature-Branches gesteuert Source-Code auf einen Main- oder auf einen Master-Zweig bringen. Und das schauen wir mal an, wie das funktioniert. Das heißt, ich habe hier auch eine neue Maske. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit zu gucken, welche Pull-Requests habe ich gestellt. Also, was möchte ich mergen in den Master-Zweig? Ich habe die Möglichkeit zu sagen, welche Pull-Requests soll ich überprüfen? Also, welche Pull-Requests sind mir zugewiesen, also assigned to me? Und welche Pull-Requests sind meinem Team zugewiesen? eventuell gibt es ja da, muss ja nicht jeder von dem Team drüber gucken, sondern nur einer, ich bin ein Teil davon, und dann gibt es da so diese Unterteilung. Anlegen kann ich so einen Pull Request relativ einfach. Ich gehe hier auf New Pull Request, suche mir dann den entsprechenden Zweig raus, von dem ich die Quelle, also den, die Quelle habe. Das ist letztendlich hier dieser REST Sample Branch. So, jetzt hat er, haben Sie gesehen, hat kurz validiert, stand Validation in Progress, und er zeigt mir jetzt an, zum einen hier oben einen Bereich, von der als Kommentar dieses Sample hinzufügen, das ist letztendlich dieses Commit, das ich als letztes durchgeführt habe, zeigt er mir hier an. Jetzt kann ich hier in der Description noch zusätzliche Informationen hinterlegen, wie was soll denn geprüft werden in diesem Code Review, worauf soll besonders Wert gelegt werden und so weiter und so fort, und habe dann hier die Möglichkeit, neben dem allgemeinen, also neben dem Teamprojekt Master Team noch einzelne oder auch ganze Gruppen hier hinzuzuordnen. Und über Create Pull Request wird mir jetzt diese Anfrage gestellt. Die wandert dann letztendlich hier in diese, ich gehe nochmal zurück, in diese Liste von Pull Requests und liegt dann hier letztendlich innerhalb dieser Anfragen. Das heißt, wenn ich mehrere Pull Requests in einem großen Team habe, habe ich hier eine ganze Liste voll Pull Requests, wo ich mir letztendlich den ich gerade bearbeiten will, raussuchen kann. Ich bekomme hier noch zusätzliche Informationen hinzu angezeigt, sprich von welchen, in welchem Branch soll das gehen, gibt es vielleicht schon Kommentare zu diesem Pull Request, und kann natürlich dann hier auch die Details mir anschauen. In den Details sehen wir hier einmal die Discussion. Das heißt, in der Discussion steht drin Kommentare, die ein oder mehrere Reviewers schon gegeben haben. Und es stehen andere Ereignisse drin, wie jetzt hier zum Beispiel der Pull Request kann automatisch gemerged werden. Wir haben vorhin auch schon gehört, vielleicht war da eine oder andere von Ihnen in der Session von Chris und Neno, die haben ja da schon ein bisschen was vorweggenommen. Es wird auch neue oder noch mehr Policies in Zukunft geben, die ich einbinden kann in diesen Code-Review-Prozess. Wie zum Beispiel, ich habe einen Build, der schon ausgeführt werden muss, erfolgreich ausgeführt werden muss, bevor ich überhaupt bevor der Code, der Pull-Request angenommen werden kann. Es ist auch denkbar, dass ich bestimmte Reviewers definieren kann, die unbedingt dieses Review durchführen müssen. Und ich kann auch sagen, ich brauche mindestens so und so viele Code-Reviews. Das wäre dann vermutlich hier oben zu finden, und die ganzen Ereignisse werden dann logischerweise auch in dieser Discussion irgendwo angezeigt werden, was denn alles schon für diesen Code, für diesen Pull-Request getan worden ist. Um so einen Code-Request abzuschließen, muss jeder Reviewer letztendlich hier so eine aus diesen 5 Wahlmöglichkeiten wählen. Wenn die Änderung kompletter Crap ist, dann sagt er natürlich Rejected, und es wird dann mit Rot markiert. Wenn er sagt, okay, das ist eigentlich okay, was du da gemacht hast, hab noch einen Kommentar, schau halt nochmal drüber, dann kann er auch sagen Approved with Comments. Also so kann ich dann verschiedene Abstufungen machen. Das Witzige ist, oder je nachdem, das kommt dann auch wieder auf Ihre Disziplin in Ihrem Team an, selbst wenn ich hier sage, Code not ready jetzt, könnte ich hier ein Merge durchführen. Ja, also ich könnte den Pull-Request rein theoretisch abschließen, bekomme jetzt hier die Nachricht, naja, vielleicht überdenkst du dir das nochmal, aber vielleicht mit okay kannst du es trotzdem machen. Also da aufpassen, das führt natürlich diesen Code-Review-Prozess irgendwie ins Absurdum. Deswegen machen wir es natürlich richtig und sagen, das passt alles. Und sage dann hier Complete Merge. Dann wird letztendlich dieses Source Code genommen und in den Master gemerged und in den Master committed. Und jetzt habe ich hier, sehen wir hier oben auch gleich letztendlich den Commit, der angelegt worden ist bei dem Mergen in den Master. Und da ich jetzt diesen Source Branch nicht mehr brauche, kann ich ihn dann auch hier einfach löschen. Und wir sehen hier in dem Master Branch, ist nur noch der Master, oder in der Branching-Übersicht ist nur noch der Master Branch da. So, wenn ich jetzt zurück in mein Visual Studio wechsle und hier auf den Bereich Branches gehe und hier auf Master wechsle, Sie sehen Program CS, meine Änderungen, die ich gemacht habe, sind weg. Ist, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, ist es eigentlich ganz logisch, weil dieser Master Branch ist mein lokaler Branch. Das Pull Request, das ich gerade durchgeführt habe, ist auf dem Remote Branch, also auf dem Remote Repository. Das heißt, bevor ich jetzt hier letztendlich auf meinem Master oder auf einem anderen Branch weiterarbeiten kann, muss ich hier auf Unsynced Commits gehen und kann jetzt hier über Fetch mir die letzten Änderungen holen und kann die dann hier lokal bei mir hinzufügen. Jetzt sagt er mir hier, okay, hat sich von außen geändert, und Sie sehen, jetzt erst nachdem ich dann von Remote mir die Ressourcen geholt habe, stehen sie mir hier lokal auch zur Verfügung. So, ich sehe gerade, ich habe noch 10 Minuten und ich habe noch ein bisschen was vor. Ein Bereich, den ich Ihnen noch zeigen möchte, den der Chris auch fast schon 1:1 zufälligerweise so gezeigt hat. Ich habe mir hier auch aus GitHub ein Microsoft-Projekt geschnappt, nämlich das Entity Framework. Habe das mal geklont bei mir auf die Festplatte und habe das jetzt in dem Fall mit Visual Studio 2015 aufgemacht, weil mit Visual Studio 2015 bekomme ich eine neue Funktionalität für Git, nämlich diese Team Activity View. Ja, die kann ich Ihnen nicht in Visual Studio 2013 zeigen, weil die ist wirklich relativ neu, deswegen nur im Visual Studio 2015 zur Verfügung. Chris hat es auch ganz gut erklärt, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit festzustellen, welche Leute arbeiten denn jetzt zum Beispiel an dieser Klasse Public Class Database, also wer ist für diese Klasse zuständig, welches Team kümmert sich darum, welchen Entwickler werde ich wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit fragen können, und er weiß eine Antwort darauf, weil er einfach sehr, sehr viele Commits in diese Klasse reingemacht hat. Ich bekomme auch einen Eindruck, wie sehr ist denn in dieser Klasse gearbeitet worden. Also ist es nur so ein Ongoing, werden vielleicht nur Bugfixes gemacht oder wird wirklich sehr, sehr viel drauf gerade gearbeitet. Und diese Böppelchen hier, diese bunten Kreise sagen mir letztendlich, dass ein Commit stattgefunden hat. Ich bekomme die Commit-Details, und was ich persönlich auch ziemlich cool finde, ist, ich kann hier, wenn ich mit Lync verbunden wäre, schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Dann kann ich nämlich hier bestimmte Informationen normalerweise laden. Das heißt, wenn ich in meinem Unternehmen Lync einsetze, bekomme ich hier die Information derer, die diesen Commit gemacht haben. Und ich könnte denen sofort eine Message schreiben, die letztendlich diesen Commit-Kommentar hat. Weißt du noch, was du in diesem Commit gemacht hast und warum hast du den gemacht? Oder kannst du mir mal kurz erklären, wie das da aussieht? Ich könnte natürlich auch leider geht es jetzt gerade nicht. Ich könnte auch direkt eine E-Mail schicken oder denjenigen anrufen und mit ihm direkt über dieses Stückchen Code reden. Also es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Feature, das Aufschluss darüber gibt, wie der Zustand einer bestimmten Klasse, einer Funktion oder allgemein von meinem Code ist. Ist natürlich, wenn ich, trifft natürlich letztendlich auf alle Codelens-Features zu, die gibt es mittlerweile auch für Git. Da hat man dieses Gleichgewicht geschafft zwischen Team Foundation Version Control und Git. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr cool. Ich wechsle nochmal zurück auf mein anderes Projekt. Ich habe gesagt, wir können natürlich auch Builds erzeugen. Ich habe hier noch die alte Build-Plattform, die Workflow-basierende mit den XAML-Definitionen. Möchte ich nur ganz kurz noch zeigen. Letztendlich unterscheidet sich das bis auf den einen Punkt oder bis auf ein paar kleinere Punkte nicht von TFVC, wenn Sie dafür ein Bild erzeugen. Es gibt keinen Gated Check-In. Das ist einfach keine Funktionalität, die mit Git zu realisieren wäre, um letztendlich diese Art von Codequalität zu erreichen, die ich mit so einem Gated Check-In durchführen will. Also wofür steht ein Gated Check-In? Ein Gated Check-In verhindert, dass Source Code auf einen Branch gelangt, ohne dass er kompiliert. Ja? Verwende ich ganz oft für Integration Branches. Ich habe Ihnen gerade dieses Pull Request Feature gezeigt, das kann sowas auch leisten, ist nicht ganz so automatisiert wie ein Gated Check-In vielleicht, aber es ist eine andere Form von Policies für meine Versionskontrolle, die mir auch eine gewisse Code-Sicherheit geben. Das heißt, Continuous Integration Builds, Rolling Builds, Scheduled Builds ist alles möglich. Die Kollegen, glaube ich, gerade vor mir auf der Bühne haben auch schon ein bisschen was gezeigt, was mit BuildVNext zur Verfügung steht. BuildVNext ist zugegebenermaßen noch ein Feld, mit dem ich mich noch überhaupt nicht beschäftigt habe. Ist ja auch noch relativ neu, gibt es auch erst seit ein paar Wochen. Ist auch sehr, sehr spannend. Wird vieles vereinfachen, aber wie es so ist, alles, was neu ist, muss man sich auch erstmal ein bisschen reindenken. So, was zeige ich Ihnen noch? Ich zeige Ihnen noch die Möglichkeiten Security. Und zwar haben wir hier, wie auch bei Team Foundation Version Control, die Möglichkeit, einzelne Security-Richtlinien oder Security-Richtlinien zu vergeben, sowohl auf Repository-Ebene als auch auf Branch-Ebene. Das heißt, Sie könnten sagen, dass bestimmte Gruppierungen nur Branch A verwenden darf und bestimmte Gruppen oder Teams nur Branch B verwenden dürfen. Sie können natürlich auch sagen, so ein Pull-Request darf vielleicht nur eine ganz bestimmte Gruppe von Personen machen. Das heißt, nur diese bestimmte Gruppe kriegt letztendlich schreibenden Zugriff auf ihren Master. Also da sind sie relativ gut aufgestellt, was Berechtigungen anbetrifft, auch mit Git. Ist noch nicht ganz so, glaube ich, mächtig wie in TFVC. Ich meine, die Berechtigungskonzepte für TFVC gibt es auch schon eine ganze Weile jetzt, aber ich denke, auch da wird sukzessive noch neue Features und Informationen reingepackt werden. Ja, was sind nun Ihre Benefits dieser neuen Ära mit diesen zwei Versionskontrollen? Aus meiner Sicht können Sie oder sind Sie jetzt in der Lage zu wählen, nämlich eine zentrale Versionsverwaltung oder eine verteilte, und nämlich haben die Möglichkeit, die Versionskontrolle oder die Art von Versionskontrolle zu wählen, die für Ihr Team oder für Ihr Produkt am besten passt. Und Sie bekommen eine ALM-Plattform und Top, die Sie in die Versionskontrolle komplett integriert haben, beziehungsweise die Versionskontrolle ist komplett in Ihre ALM-Plattform integriert. Sie bekommen eine Bildautomatisierung, Sie bekommen die Testautomatisierung, habe ich hier gar nicht gezeigt. Sie bekommen das Anforderungsmanagement, da gibt es jetzt dann hier im Anschluss noch einen sehr, sehr guten Talk von Chris und Neno. Und Testmanagement, Release-Management, das heißt, Sie haben die komplette Unterstützung der ALM-Plattform. Somit bekommen Sie ja mit Git, jetzt um auf die Neuigkeiten wieder zurückzukommen, eins der populärsten Versionskontrollsysteme derzeit, bekommen damit das Beste aus zwei Welten. Und wenn ich Ihnen jetzt Lust gemacht habe, an der neuen Ära teilzunehmen, probieren Sie es einfach aus, wenn Sie jetzt noch nicht auf vielleicht TFS 2013 oder TFS 2015 sind, um das mal auszuprobieren, machen Sie sich einen kostenlosen Account auf Visual Studio Online, probieren Sie Git aus, probieren, ob Git überhaupt was für Sie ist, ob Sie damit umgehen wollen, ob Ihre Entwickler mit Git umgehen wollen, ob Ihr Projekt mit Git umgehen kann, und fangen Sie es an, wenn Sie noch nicht genau wissen, wie Sie es machen wollen oder wie Sie das genau irgendwie tun können, auch wenn es darum geht, vielleicht von einem in das andere Versionskontrolle umzugehen. Hier sind meine Kontaktdaten, können auch gerne mal auf meinem Blog vorbeischauen, almsports.net, wo ich regelmäßig zum Thema TFS und der Alm-Themen veröffentliche. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Für Fragen stehe ich noch zur Verfügung. Entweder hier, wenn wir rausgeschmissen werden, auch gerne draußen im Foyer oder am Stand der Komplement. Vielen Dank.